Und das ist ja nicht nur die historische Perspektive, sondern klar, wenn man einen Kontinent zum Beispiel über Jahrhunderte lang ausbeutet und dann anstatt echt Wiedergutmachen zu betreiben, dann noch Waffen zum Beispiel dorthin exportiert, dann macht man das Problem ja nur noch größer. Also ich bin eher dann von der Sicht, dass man sich dann nicht beschweren kann, wenn die Leute dann halt zu dir kommen und sagen, hey, hier bin ich, weil dort, wo ich herkomme, kann ich nicht mehr leben, dadurch das, was dein Land jetzt hier auch angerichtet hat. Und ich glaube, ja, das ist etwas, was ich glaube, in Deutschland mehr diskutiert wird in den letzten paar Jahren, aber trotzdem noch nicht genug.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Marvin Galloway ist mein heutiger Gast. Ein junger Mann mit gambianisch-deutschen Wurzeln, der in Deutschland aufgewachsen und in den USA beruflich tätig ist. Mit Marvin spreche ich über das Bild von Deutschland, wie man es von der Perspektive eines Amerikaners betrachten würde. Wir sprechen über die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung im Vergleich beider Länder und auch über die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Vergleichen, insbesondere in der jetzigen Krisenzeit, in der wir zu leben scheinen. Wie ich finde, eine Anregung des Perspektivwechsels, wie wir sie hierzulande mehr als benötigen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Marvin. Schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Marvin, stell dich einmal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörenden dich auch kurz kennenlernen und verstehen, wer bist du eigentlich und was machst du?
Gerne. Ich bin der Marvin Galloway. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und lebe jetzt in New York City und arbeite dort als Rechtsanwalt.
Ja, sehr, sehr interessanter Werdegang und Berufsweg, den du gewählt hast, Marvin. Steigen wir da doch direkt ein. Du hast gesagt, du bist ursprünglich aus Karlsruhe und du hast sowohl gambianische als auch deutsche Wurzeln. Erzähl uns doch mal, wie kommt das, und wie kommt es auch basierend darauf dazu, dass du nach Amerika ausgewandert bist, wenn ich das so sagen darf?
Ja, das ist natürlich korrekt. Mein Vater kommt ursprünglich aus Gambia und ist mit, ich glaube, Anfang 20 nach Deutschland gekommen, hat an vielen Orten in Deutschland gelebt, ursprünglich Halle an der Saale und später auch in Karlsruhe. Und meine Mutter kommt ursprünglich aus Ostdeutschland und ist dann kurz vorm Fall der Mauer rübergekommen nach in den Westen und wohnt seit mehreren, also seitdem in Karlsruhe, und die haben sich auch dort kennengelernt. Und so bin ich dann dort aufgewachsen und habe dort, glaube ich, die ersten 12 Jahre meines Lebens verbracht.
Wow. Das heißt also, mit deinen beiden Eltern als Einzelkind, wenn ich
Genau.
mich richtig entsinne, genau, bist du da im Westen dann aufgewachsen. Wie war das für dich, hier aufzuwachsen? Also, du hast ja schon so die ersten 15 Jahre deines Lebens hier verbracht. Wie würdest du das beschreiben?
Oh, ich würde sagen, aus meiner Sicht eigentlich wie eine ganz normale Kindheit. Es war halt genau das, was ich immer schon einfach gekannt habe. Ich meine, ich bin in einem sehr behüteten Umfeld aufgewachsen, würde ich mal sagen. Es kam, glaube ich, erst später, dass ich mir irgendwie aufgefallen ist, oh, ich bin irgendwie ein bisschen anders wie alle meine Klassenkameraden. Und ja, es hat sich so über die Zeit ergeben, würde ich sagen.
Über die Zeit und wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht?
Es wird einem, glaube ich, ziemlich schnell auch beigebracht, dass man anders aussieht als Kind. Also Kinder können brutal sein, aber Kinder können auch sehr herzhaft sein. Und ich weiß, öfters, als ich klein war, saßen wir zum Beispiel in der Straßenbahn mit meiner Mutter, und fremde Leute sind vorbeigekommen und haben gefragt, ob sie meine Haare anfassen dürften. Ne? So Zeugs hat mir, glaube ich, irgendwann beigebracht, dass irgendwas an mir anders zu scheinen sei. Und ja.
Das ist so spannend. Also, wenn ich das höre, ne, ich kenne das ja durch
Erzählungen und so weiter. Also ich persönlich, ja, kenne das nicht, dass Leute zu mir gekommen sind und also fremde Leute einfach in meine Haare gefasst haben. Ich kenne das zum Beispiel so, dass in der Schule, ne, das oft kommentiert wurde oder meine Freunde zumindest reinfassen wollten oder auch Klassenkameraden, die ich jetzt schon ein bisschen kannte. Jetzt zum Beispiel nicht wild fremde Menschen, aber ich habe das jetzt echt sehr oft gehört, also aus Geschichten aus dem Podcast und darüber hinaus, dass das passiert. Ne? Einfach auf offener Straße kommen Leute und fassen einem in die Haare. Ich finde das so krass, weil und ich als schwarze Person, ne, kenne das ja nicht. Das heißt, ich denke mir, wie muss eine weiße Person darüber denken? Ne? Weil, also ich frage mich so, ist das so normal oder kann man sich das auch gar nicht vorstellen, wenn man jetzt jemand ist, der das nicht tun würde? Ne? Also verstehst du, was ich meine? Weil ich denke mir, ja. Das ist so total, also wird mir gar nicht in den Sinn kommen, weißt du, einfach jemanden in die Haare zu fassen. Das, also wie anders muss man da wirken, aber auch wie wenig sieht man Mensch in diesen Menschen? Verstehst du? Also das ist doch ein Mensch mit Rechten, mit so ein bisschen, ne, Privatsphäre, mit, du kannst ja, du gehst ja nicht einfach zu jemandem und nimmst deine Hand, ne? Machst du ja auch nicht.
Ja, ja.
Also ich würde das so ein bisschen in diese Kategorie setzen.
Also ich glaube, es hat für also solche Menschen, die sowas machen, einfach so einen Exotenfaktor. Und wahrscheinlich haben die auch einfach nicht so viel Erfahrung gemacht mit anderen Menschen, die jetzt nicht unbedingt genauso aussehen wie sie. Ich würde dazu sagen, dass es öfters auch ältere Personen waren, die sowas gemacht haben. Mhm. Es waren gar nicht Kinder oder so Jugendliche, sondern meistens Leute im Rentenalter. Und dazu will ich aber auch sagen, dass meine Mutter hat sich tierisch aufgeregt jedes Mal, wenn sowas passiert ist. Und das sind so die Erinnerungen, die bei mir geblieben sind, dass also für mich hat sich jetzt, ich habe mich nicht groß drüber aufgeregt, ich war ein Kleinkind, aber ich erinnere mich sehr, dass meine Mutter dann mit derjenigen Person, wer auch immer das war, erstmal ein Wörtchen geredet hat und wer meine Mutter kennt, kann, weiß, dass sie sehr temperamentvoll sein kann. Vor allem, wenn es um mich ging. Ich weiß zum Beispiel, und vielleicht kommen wir auch später dazu, aber ich habe ja gesagt, dass meine Mutter im Osten aufgewachsen ist und ich weiß, als Kind sind wir öfters auch dorthin gefahren und da gab es schon einige Gegenden, so Ende der 90er, Anfang 2000er, wo es jetzt nicht unbedingt so ja, sicher war, einfach mit einem schwarzen Kind durch die Stadt zu laufen, weil, und ich würde auch sagen, es gibt heute immer noch solche Orte, aber ja, meine Mutter war schon irgendwie so wie so ein Löwe, der aufpasst auf mich und immer, genau.
Wow, also so jemanden braucht man dann auch echt an der Seite, weil die wusste, worum es ging und die kannte sich aus, ne? Die wusste, womit man es zu tun hat. Und ich finde das ziemlich gut, dass du sagst, du bist dennoch behütet aufgewachsen. Ja, da haben ja deine Eltern wirklich super Arbeit geleistet, da ein gutes Filtersystem um dich herum aufzubauen. Und ist das für dich der Grund, wo du sagst, ich bin dann nach Amerika? Oder was war der Grund für dich dann auch schon im Teenageralter, ne, zu sagen, ich verlasse jetzt Deutschland?
Ja, es war nicht mal wirklich so meine Wahl, würde ich mal sagen. Meine Mutter hat einen Amerikaner kennengelernt später, als ich so 12, 13 war, der bei der US-Armee gearbeitet hat und auch in Deutschland stationiert war, in Mannheim und Heidelberg später. Und irgendwann, nachdem sie geheiratet haben, sind wir dann auf eine der Militärkasernen, die es damals noch gibt. Ich glaube, heutzutage gibt es ganz wenige nur noch in Deutschland. Wir sind auf jeden Fall auf die Kaserne gezogen. Ich bin dann dort zur Schule gegangen, habe Englisch lernen müssen. Also ich habe ein bisschen Englisch vorher gesprochen, aber in Karlsruhe hat man Französisch ab der ersten Klasse. Also ich konnte viel besser Französisch als Englisch.
Ach, okay.
Und ja, irgendwann kam dann der Befehl von meinem Stiefvater und wir sind umgezogen nach Texas, was ein richtiger Kulturschock war, wenn man in Deutschland aufwächst.
Glaub ich gerne.
Ja, man kann sich's gar nicht richtig vorstellen. Ich wusste auch nicht, was ich damals erwarten sollte. Also ich habe mir echt so klassisch, wie so ein Westernfilm, habe ich mir Texas vorgestellt. So nach dem Motto, ich komme da an und da ist ein Saloon und da rennen Pferde rum oder so. Aber
und alle laufen in Stiefeln und Cowboyhüten durch die Gegend.
So war es eigentlich tatsächlich. Also
echt, ja?
Cowboyhüte gibt es immer noch viele, wenn man dorthin kommt, wo wir gelebt haben. Und auch diese Rodeos, wo die auf diesen Bullen reiten und sowas. Also es war ein richtiger Kulturschock, würde ich mal sagen.
Krass. Und woran erinnerst du dich am allermeisten, wenn du an diese Zeit denkst?
Eigentlich, dass auch ein Ort wie Texas sehr viele Leute aus sehr vielen Gegenden hat. Also es hatte ich gar nicht zu erwarten. Ich bin angekommen und ich glaube, ich habe sehr viele Leute, die so einen mexikanischen Hintergrund haben oder einen pakistanischen Hintergrund haben. Und das war etwas, was mir auch irgendwie, ja, so das Gefühl von, ja, ich bin jetzt nicht alleine, ich bin jetzt nicht der Einzige, der von woanders kommt.
Mhm.
Was auch etwas ist, was generell an Amerika, was ich schon toll finde, ist, dass du hierher kommen kannst und nach 5, 6 Jahren, auch wenn du Englisch mit einem Akzent redest, kannst du halt Amerikaner werden. Und das ist etwas, was ich in Deutschland irgendwie auch anders empfunden habe. Obwohl ich jetzt in Deutschland geboren bin, dort aufgewachsen bin, einen deutschen Pass habe, kriegt man trotzdem immer dieses Gefühl, wenn ich jetzt auch Deutsche hier in Amerika treffe und dann zu denen sage, oh, ich komme aus Deutschland, da kommt erstmal so die Frage so, oh, echt, woher? Das ist dann immer irgendwie so unglaublich, nur weil ich jetzt nicht blond bin und weiße Haut habe.
Es ist total spannend, weißt du, weil jetzt, wo du das so sagst, denke ich, was das ja auch für einen Effekt hat, wenn man das Gefühl hat, dass man gleich akzeptiert wird als Amerikaner nach einer gewissen Zeit, dass man selber ja auch einen gewissen Stolz, einen gewissen Patriotismus entwickelt, ne? Also, weil wenn du die Amerikaner ganz oft anguckst, ob sie jetzt schwarz, weiß oder, ne, asiatische Wurzeln haben, dann ist es ja trotzdem so, dass sie sagen, ich bin Amerikaner, ne? Und vielleicht habe ich noch die und die Wurzeln, aber ich bin Amerikaner oder Amerikanerin, ne? Die haben da richtig diesen Stolz drin, weil einfach diese kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass diese Akzeptanz sehr, sehr stark dazu beiträgt, dass man sich mit dem Land identifiziert und dieses dann eben auch, ja, mitentwickelt, mitgestaltet, ne? Weil man sieht sich als so jemand und vertritt dieses Land dann entsprechend auch nach außen, ne? Und schämt sich dann halt eben auch nicht. Und ich meine, Amerika ist ja jetzt kein Land, was wie soll ich sagen, ein Track Record von ganz, ganz vielen üblen Dingen in der Vergangenheit hat, ne? Aber trotzdem hast du diesen Stolz. Und wenn man das mit Deutschland vergleicht, das ist ja wie Tag und Nacht, ne?
Ja, und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen differenzieren zwischen jetzt dem Amerika auf so einer politischen Ebene und diesem Grundgedanken von, was Amerika sein kann und ist.
Mhm.
Und ich glaube, gab es eigentlich schon immer in der Geschichte von diesem Land, dass es immer diese Reibung gab zwischen Leuten, die halt ihre Idealen vertreten wollten, egal ob das jetzt Meinungsfreiheit oder Religionsfreiheit oder dies und das ist. Und dann die Leute, die einfach, ja, das für sich irgendwie so ein bisschen so gatekeepen wollen.
Mhm.
Ich glaube, das Gute an Amerika ist halt, dass gefühlt jeder Mensch eine eigene Story hat, warum sie hier sind.
Mhm.
Jetzt mal die schwarze Bevölkerung in Amerika ausgenommen, die schon vor 200 Jahren als Sklaven hergekommen sind, glaube ich, dass generell Leute, die nach Amerika gekommen sind, auf der Suche waren nach, egal was es ist, was in ihrem Bild Amerika repräsentiert halt.
Mhm.
Und ich glaube, diese Reibung zwischen, ja, Amerika kann das sein, was du draus machst. Ich glaube, das ist irgendwie das, was die Leute richtig auch anzieht an Amerika. Und es gibt, also in meiner Sicht gibt es kein, man kann Amerika nicht wirklich definieren, weil die Definition bei jedem anders ist. Und das ist auch irgendwie dann wieder das Gute, weil es gibt halt nicht diesen Grundgedanken, das ist amerikanisch unbedingt. Es ändert sich ständig. Und deswegen kommt dieses Land, glaube ich, auch nie zur Ruhe.
Und das muss man dann auch in Kauf nehmen, ne? Also, man dann so ein Land haben möchte, wo jeder willkommen ist oder jeder sein kann, was er sein möchte oder wie auch immer, das kommt dann wieder mit dem Preis, dass es eben, ne, nicht diese klare Linie gibt, kann man sagen, ne?
Genau,
die ist in Deutschland scheinbar, also zumindest bis dato immer sehr, sehr klar gegeben hat, ne?
Ja, ja.
Wie ist das für dich, wenn du heute auf Deutschland blickst? Du bist ja auch weiterhin im Kontakt mit Deutschland, ne? Bist ja sehr, sehr regelmäßig hier. Das heißt, für dich hat es da immer eine Verbindung gegeben, also so richtig ausgewandert mit, ne, also alle Verbindungen irgendwie beendet, gab es ja bei dir gar nicht. Das heißt, du hast ja schon auch mitbekommen, wie sich das Land entwickelt hat seitdem. Was sind so deine Beobachtungen, wenn du dir diese kulturelle Identität der Menschen anschaust?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass es hat sich einiges verändert. Heutzutage, wenn ich in Deutschland bin, dann erfreue ich mich eigentlich, dass es viel offener geworden ist, viel multikultureller. Hm. Also jetzt im Vergleich zu, ja, so auch vor 15 Jahren schon. Hm. Klar, jedes Mal, wenn ein Land mehr divers wird, bringt es auch Probleme mit sich. Aber ich würde mal sagen, dass also von außen betrachtet, kommt es mir öfter so vor, als machen viele Leute in Deutschland schlechter, als es tatsächlich ist, im Vergleich zu anderen Orten. Also auch in Amerika gibt es ja Rassismus und Ausländerfeindlichkeit und dies und das. Ich würde sagen, ja, es ändert sich, aber generell ist Deutschland eigentlich ein ziemlich gutes Land, in dem man auch leben kann und in dem man auch etwas auf sich machen kann. Und jetzt im Vergleich mit Amerika, was mir immer total auffällt, ist, dass diese, auf Englisch heißt es Social Mobility, also so, dass man halt auch, wenn man von nichts kommt, es auch nach oben schaffen kann. Mhm. Und in Amerika, finde ich, ist das zwar dieser Grundgedanke vom amerikanischen Traum und es ist möglich, aber es wird halt viel, viel schwerer gemacht als in Deutschland, weil man braucht eigentlich immer ein gutes Startkapital, um das auch zu machen. Außer man hat sehr, sehr viel Glück. Und das ist mir sehr oft aufgefallen. Also ich meine, allein schon sowas wie Studiengebühren in Amerika sind extrem hoch. Ich habe zum Beispiel für mein Jurastudium, also ich habe jetzt nicht den vollen Preis bezahlt, aber das hat $100.000 pro Jahr gekostet. Und sowas kann man sich einfach nicht als Otto-Normalverbraucher nicht leisten.
Ja, das ist sehr verrückt. Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Ja, ja. Also, weil du hast auch gerade etwas sehr Spannendes gesagt über Deutschland, nämlich, dass es besser ist, als es gemacht wird. Also, es ist nach außen kommuniziert und gemalt wird. Ne? Also, Deutschland hat wohl nach außen ein schlechteres Bild, aber wenn man im Land selber ist, dann merkt man, hey, das ist hier gar nicht so schlecht, wie die Leute irgendwie reden oder worüber sich die Menschen beschweren. Und du hast, da würde ich sehr gerne nochmal drauf zurückkommen, aber bevor wir das machen, du hast gerade gesagt, man kann schon was aus sich machen in Amerika und du hast ja auch wirklich was Beachtliches aus dir gemacht. Führ uns da noch einmal kurz durch, also mit Studiengebühren von $100.000, was macht man da? Also wie war dein Weg in der Hinsicht?
Ja klar, ich bin in der Highschool, also in der, ich glaube, es war die 10. Klasse. Ja, 10. Klasse sind wir dann von Heidelberg nach Texas gezogen. Und mein Ziel war eigentlich, direkt wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Mhm. Also Texas hat mir jetzt nicht unbedingt so gefallen. Und ich glaube, das lag auch an diesem Kulturschock, den ich schon beschrieben habe. Ja. Es war einfach eine komplett andere Welt. Es gab kaum so öffentliche Infrastruktur, alles muss mit dem Auto gemacht werden. Ich meine, die Amerikaner ab dem 16. Lebensjahr haben alle ihre eigenen Autos und fahren zur Schule. Und es war halt auch für mich total neu, weil ich bin angekommen und hatte natürlich keinen Führerschein mit 16 oder 15 damals. Und mein Ziel war eigentlich, direkt wieder nach Deutschland zurückzugehen. Ich wollte in Deutschland studieren und ich war auch den Sommer nach meinem Highschool-Abschluss in Karlsruhe. Mein Onkel hatte mir einen guten Job besorgt, also so einen Studentenjob. Und irgendwann kam dann während des Sommers ein Anruf von meinem ehemaligen Fußballtrainer in Texas bei der Highschool. Ich habe da in dieser Highschool-Mannschaft so typisch amerikanisch gespielt. bei den Spielen waren Cheerleader und dies, das. Und ich habe einen Anruf bekommen und der hat zu mir gesagt, hey Marvin, willst du nicht bei dem College hier um die Ecke Fußball spielen? Und ich habe mir halt gedacht, ich kann immer wieder zurückkommen nach Deutschland. Das wäre halt eine coole so Option, ich gehe da hin, mal gucken, wie das ist. Ich kriege ein kleines Stipendium. Die Uni hat auch nicht so viel gekostet wie die 100.000, die ich schon erwähnt habe. Aber ich habe mir halt gedacht, ey, probier das mal aus. Du kannst weiter Fußball spielen und halt in Amerika studieren und danach immer wieder kommen. Ja, 6 Monate später habe ich es mir dann irgendwie anders überlegt und habe gedacht, ja, Texas ist echt irgendwie nicht mein Ding. Ich muss irgendwo anders hin. Aber ich habe halt schon angefangen, dort zu studieren. Und dann habe ich mich beworben bei einer Universität in New York City, die heißt Fordham University, und habe einfach mal eine Bewerbung hingeschickt. Ich kannte nichts von der Uni. Ich war noch nie in New York davor. Das war echt so, ey, entweder ich gehe zurück nach Deutschland. Ja, genau. Es war entweder ich gehe zurück nach Deutschland oder ich gehe jetzt nach New York und mal gucken, was passiert. Und ja, so bin ich dann dort gelandet und ich habe New York einfach lieben gelernt. Es ist eine riesige Stadt. Es war für mich irgendwie so der perfekte Mix zwischen, ja, doch, es ist international, es hat was von Europa, weil es einfach eine Stadt ist, wo du auch ohne Auto rumkommen kannst. Du lernst Leute von überall her kennen. Du kannst, weißt, eine Straße lang laufen und, keine Ahnung, du hörst 20 verschiedene Sprachen und kannst 15 verschiedene Essensarten ausprobieren. Und irgendwie habe ich halt New York so lieben gelernt und habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich habe Politikwissenschaft studiert im Bachelor und habe mir dann gedacht, okay, was willst du damit machen? Und in Amerika ist es so, dass irgendwie gefühlt jeder, der Politikwissenschaft studiert, später Jura studieren will. Okay. Und das war auch wieder so eine, ich war immer schon an Jura interessiert, aber ich habe mir dann halt gedacht, jo, ich bewerbe mich nochmal auf gut Glück, mal gucken, wie gut ich bei diesem Zulassungstest abschneide, und habe ziemlich gut abgeschnitten, wurde bei der Columbia University angenommen und habe mir dann gedacht, okay, ich kann mir gut vorstellen, dass ich daraus auch eine Karriere mache, und ja, so bin ich dann im Rechtswesen gelandet.
Wow, und bei der Columbia, das ist ja auch eine sehr, sehr angesehene Uni, das ist ja doch eine der Elite-Unis, oder? Mittlerweile?
Ja, genau, eine dieser Ivy
League. Genau. Und wenn ich mir jetzt auch diese Studiengebühren anschaue, muss man da nicht auch eine gewisse, ja, eine finanzielle Liquidität oder sowas vorweisen? Weil wie kommt man dann dahin, dass man sowas bezahlen kann und auch zugelassen wird? Weil wenn man kein Geld hat, angenommen, ne, aber super intelligent ist und das alles irgendwie wuppen könnte, was macht man dann?
Also ich würde sagen, dass die meisten Leute, die jetzt nicht unbedingt aus reichen Familien kommen, die sind schon auf Stipendien angewiesen. Und ich habe das Glück, dass ich einer der höchsten Stipendien an der Columbia bekommen habe zu der Zeit. Aber es hat trotzdem nicht ausgereicht. Also ich habe trotzdem Studiengebühren aufgenommen. Und es ist auch etwas, was ich immer noch bis jetzt abzahle. Ich glaube, in Amerika ist es, die Leute sehen das eher so als Investition. Also das ist nicht so, jedes Mal, wenn ich meinen deutschen Freunden erzähle, oh ja, die Uni kostet 80 oder 100.000 Dollar im Jahr, dann fragen die sich, oh, wie machst du das und so viel Kredite aufnehmen und dies, das. Ja. Ich glaube, aus der amerikanischen Sicht wird es eher so gesehen, dass es etwas ist, was man macht als Investition in die Zukunft. Und es ist ganz normal, dass du es dann über 10, 20 Jahre abzahlst. Wenn ich mich richtig dran erinnere, hat Barack Obama, bis er im Weißen Haus war, noch seine Studienkredite abgezahlt.
Wow.
Also das ist etwas, was total normal ist und auch irgendwie so gesehen wird. Und ja, krass, ich habe irgendwie
das ist ein spannendes,
den Weg verfolgt dann.
Ja, genau. Also auch ein sehr, sehr spannender kultureller Unterschied, ne? Also könnte man jetzt sagen, ja, super interessant auch, dass das als Normalität gesehen wird, ne? Also ich finde es so faszinierend, welche Dinge man in welcher Kultur als normal ansieht, ne? Und das gehört halt zum Beispiel zu einer Sache, hier ist es total normal, wenn du dir ein Haus leisten kannst zu kaufen, das über 10, 20, 30 Jahre abzubezahlen, ne? Das ist dann wieder so eine Investition. Es ist aber auch total normal, weil das auch die Mehrheit der Menschen tut, eben kein Haus zu besitzen, sondern zu mieten, ne? Also in Deutschland beispielsweise, das ist halt auch so ein Thema, ne, wo andere Länder sagen, hä, wie, du mietest? Das ist doch verschenktes Geld, kauf doch und statt zu mieten, ne?
Ja, total, total.
Ja.
Und ein anderes Beispiel sind zum Beispiel Kreditkarten. In Amerika hat, glaube ich, ab dem 16. Lebensjahr kriegt jedes Kind eine Kreditkarte, weil du auch, also in Amerika wird die Kreditwürdigkeit von einer Person die wird damit eingeschätzt, wie gut du in der Vergangenheit mit deinem Kredit umgegangen bist.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung in New York mieten will, dann brauche ich eine Kreditwürdigkeit. Ich weiß jetzt nicht, das ist so ein komisches System, aber man braucht auf jeden Fall schon eine Kreditwürdigkeit, die auf einem bestimmten Level ist. Und die kannst du nur erreichen, wenn du vorher schon eine Kreditkarte hattest und die über 2 Jahre benutzt hast und halt
gut
benutzt hast.
Ja.
Ich hab viele Freunde, die aus Europa nach New York gekommen sind, und die waren schockiert, weil sie keine Wohnung bekommen haben, weil die Vermieter denen einfach nichts geben wollten, weil die gesagt haben, hey, ich weiß nicht, wie ihr mit eurer Kreditwürdigkeit über die letzten 5 Jahre umgegangen seid, weil ihr einfach keine Kreditkarten hattet. Und für die war das halt so ein Schock, weil die gedacht haben, ist eigentlich besser, dass ich nichts auf Kredit gekauft habe. Also, ja.
Witzig, wow. Ja, also es ist schon sehr, sehr interessant. Ich kenne, glaube ich, ein ähnliches System aus den UK. Da hast du, glaube ich, auch sowas mit Kreditkarten, dass du deine Kreditwürdigkeit auf diese Art und Weise belegen kannst. Je mehr du dir über eine Kreditkarte gekauft und abbezahlt hast, desto besser. Sehr, sehr spannend. Und du hast dich jetzt dafür dann entschieden, Jura zu studieren. Das heißt, du bist sowohl Jurist als auch Politikwissenschaftler. Und was macht man dann mit so einem Wissen? Also du bist dann ja nicht in Richtung Politik gegangen.
Ja, ich habe mich einer Großkanzlei beworben, die sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert. Und ich glaube, für mich war das auch so ein bisschen ein wichtiger Karriereschritt, weil wenn man an so einer Uni wie der Columbia studiert, ich glaube 80% der Studenten oder so fangen dann bei privaten Großkanzleien an.
Mhm.
Einfach weil es so eine richtige Pipeline gibt zwischen diesen Elite-Unis und diesen Institutionen, die dann auch nur von diesen Elite-Unis ihre Erstjahrsanwälte sich holen.
Mhm.
Und generell wird es eher so gesehen, dass es eigentlich keinen besseren Ausbildungsplatz in Anführungsstrichen gibt, als bei so einer Großkanzlei anzufangen.
Mhm.
Ich glaube, es ist ganz normal, dass Leute nach 2, 3, 4 Jahren dann so die Kanzlei verlassen und dann anfangen, das zu machen, was sie eigentlich machen wollen.
Mhm.
Und für mich war das damals neben dem Gehalt natürlich auch etwas, was ich machen wollte, einfach nur, weil das auch halt auch viele Türen öffnet dann später.
Ja.
Ich glaube, es ist, glaube ich, ziemlich bekannt, dass es so eine, ich glaube, die Amis nennen das Revolving Door, also so eine Drehtür zwischen Politik, Wirtschaft und den Anwaltskanzleien gibt.
Mhm.
Und das war halt etwas, ja, wenn du einmal drin bist, dann bist du drin. Und wenn du rein willst, ist es einfach richtig schwer reinzukommen. Aber wenn du einmal drin bist, dann bist du drin. Und dann, also,
kannst du nach vorne gehen.
Ja, genau. Und ich habe das in Amerika auch. Also ich bin so überrascht. Jedes Mal, wenn ich Leuten erzähle, oh ja, ich bin Anwalt und ich habe da studiert, dann werden die Augen auf einmal groß und dann sind die Leute auf einmal viel freundlicher und wollen viel mehr mit mir ins Gespräch kommen, was halt auch irgendwie halt dieses zeigt in Amerika. Es ist möglich, nach oben zu kommen, aber es ist halt auch sehr auf Prestige bezogen und die Leute wollen halt wissen, oh, wo bist du aufgewachsen, was hast du studiert, an welcher Uni hast du studiert vor allem.
Ja.
Ich glaube, das ist mit fast das Wichtigste.
Hier. Ja, das stimmt. Also ich kann das auch aus Recruiter-Sicht total bestätigen, weil man ich da jetzt auch in viele Richtungen schauen konnte und es absolut interessant ist zu sehen, wie Status einfach so viel ausmacht, ne? Und schon so ein bisschen Leben einhaucht in die Menschen, kann man sagen, ne? Also gucken erst alle so und dann wissen sie, ah, okay, er hat was geschafft oder sie hat was geschafft im Leben und dann bist du plötzlich jemand, ne? Und wirst dann entsprechend behandelt. Also ähnlich auch hier in Deutschland tatsächlich, gerade wenn man aus so einem aus einer dörflicheren Gegend kommt oder so und man merkt, okay, man ist schon jemand, der nicht oft gesehen wird hier und dann sich aber vorstellt. Und erstmal geht's ja los mit der Sprache. Ne? Das hast du ja in Amerika vielleicht nicht so, aber in Deutschland ist es ja ganz viel Sprache. Wenn man merkt, du sprichst akzentfrei und läufst vielleicht, keine Ahnung, in einem bestimmten Anzug rum oder mit Fotografen-Equipment oder so, ne, dann weiß man direkt, aha, okay, dieser Mensch, der hat Ahnung. Ne? Also auch total interessant, super interessant.
Ja. Also das Äußere, also ich habe auch, als ich angefangen habe, bei meiner jetzigen Kanzlei zu arbeiten, habe ich echt die ersten 6 Monate jeden Tag einen Anzug getragen. Und also wir hatten jetzt keine Vorschrift, dass wir irgendwie jeden Tag das machen müssen. Und viele Leute kommen auch in Polohemden und Sneakers. Aber mir war das halt wichtig, weil dieser erste Eindruck kann echt einen riesigen Unterschied machen.
Absolut. Absolut. Ist das auch etwas, was du deine Eltern dir mitgegeben haben? Weil ich habe bis zum Beispiel auch ganz oft gehört, ne, gerade als schwarze Menschen, dass die Eltern einem sowas mitgeben, ne, und sagen, hey, guck mal, achte gerade, weil du schwarz bist, darauf. Ist das bei dir auch so gewesen?
Es kam eher nicht von meiner Mutter, sondern dann von meinem Stiefvater später, der schwarzer Amerikaner auch ist, der natürlich, der ist im Süden der USA in Mississippi aufgewachsen und also Mississippi und Tennessee, und der hat halt natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht, wie es ist, jetzt als schwarzer Mensch vor allem in Amerika aufzuwachsen. Und es, also ich muss sagen, als Kind habe ich nicht alles verstanden, was er unbedingt mir mitgeben wollte, aber es waren schon so Sachen wie, also ich musste, meine Hemden waren immer gebügelt in der Schule, bevor ich zur Schule gegangen bin. Ich durfte nicht ohne Gürtel aus dem Haus gehen. Wow. Solche Sachen, die mir mitgegeben wurden, wo ich gedacht habe, okay, damals, es war total nervig, aber rückblickend waren das schon so Sachen, wo wahrscheinlich haben die Lehrer dann ein bisschen anders in der Schule auf mich reagiert als die anderen Kinder, die jetzt, keine Ahnung, mit Baseballkappen und so rumgelaufen sind. Was jetzt, also ich hätte das total liebend gerne auch gemacht und ich habe das auch manchmal gemacht, aber es waren halt so Sachen, dieses äußere Erscheinungsbild, auf das öfters geachtet wird, macht halt so einen großen Unterschied, wie Leute dich dann auch behandeln. Und es gibt auch noch viele Stories, die ich dann später zum Beispiel in Texas erlebt habe, wo ich mir echt gedacht habe, krass, also ihr behandelt mich jetzt echt anders, nur weil ich, keine Ahnung, jetzt einen Sticker auf meinem Auto habe zum Beispiel.
Ja, krass, also das würde ich super gerne auch näher verstehen. Also wir haben ja ganz viele Erfahrungswerte von Menschen, die schwarz sind und im deutschsprachigen Raum auch berufstätig sind. Du bist ja jetzt hauptsächlich in Amerika berufstätig als schwarzer Mann. Wie ist das da für dich? Also gerade mit deinem deutschen Kontext, oder ist das etwas, was du auch eher im Hintergrund hältst, dieser deutsche Kontext? Oder wenn nicht, wie gehst du damit um und wie gehst du auch mit deinem Schwarzsein um?
Also ich glaube, ich habe irgendwie den Vorteil, dass ich lang genug in Amerika gelebt habe und auch natürlich Familie habe, die, also über meinen Stiefvater, die halt auch hier lebt, dass ich die Erfahrung so von einem aus der Sicht eines schwarzen Amerikaners auch ein bisschen, also ziemlich gut verstehen kann, würde ich jetzt mal sagen. Einfach nur, weil ich hier bin und ich auch hier aufgewachsen bin. Und klar, hier werde ich halt immer als Amerikaner gesehen. Und es kommt dann als Überraschung, wenn ich dann zu denen sage, oh, actually, I'm from Germany, und dann verstehen die Leute natürlich die Welt nicht mehr. ich würde sagen, dass, also auf meine Arbeit bezogen, ist es halt so, dass das Anwaltswesen in den USA, schwarze Menschen auch hier sehr unterrepräsentiert sind. Also ich glaube, in Amerika sind knapp 13%+ der Bevölkerung schwarz, und im Anwaltswesen sind es dann, glaube ich, nur weniger als 5%, und bei so Großkanzleien, bei denen ich jetzt gearbeitet habe, ist es noch mal viel weniger. Es gab einen Punkt, wo ich, glaube ich, der dienstälteste schwarze Mann bei meiner Kanzlei in Amerika war, und ich hatte 6 Monate vorher angefangen. Also es gibt auch, also diese, es ist einfach ein Arbeitsfeld, wo es sehr, sehr schwer ist, reinzukommen, wenn du nicht schon jemanden kennst, der in diesem Umfeld gearbeitet hast und der dir Tipps gibt, weil es einfach so viele Hürden auf dem Weg gibt, ob das jetzt hohe Testgebühren sind oder einfach zu wissen, oh, ich muss jetzt innerhalb der ersten 3 Monate von meinem Studium schon genug Netzwerken, dass ich dann einen Job habe, wenn das Studium zu Ende ist. Also es sind so kleine Sachen, so Tipps, die einfach viele Leute nicht wissen. Und jetzt, wo ich schon die Erfahrung gemacht habe und irgendwie es auch in Anführungsstrichen geschafft habe, ist es mir auch sehr wichtig, das anderen schwarzen Studenten weiterzugeben. Und ich glaube, da ist es mir eigentlich egal, ob die jetzt aus Amerika kommen oder aus Deutschland oder es gibt oder aus Afrika. Es gibt auch viele, die aus Afrika nach Amerika kommen und schon dort Jura studiert haben, dort schon als Anwälte gearbeitet haben und dann halt in Amerika das Gleiche machen wollen. Und ich biete mich immer an als Ansprechpartner. Ich glaube, es ist auch wichtig, weil klar, wenn du niemanden in der Familie hast oder in deinem Freundeskreis, der sich damit auskennt, dann ist es einfach brutal, brutal schwer. Ich hatte das Glück, dass ich einfach Freunde hatte, die schon lange in New York leben, die schon lange in diesem Bereich so der Finanzwelt und der juristischen Welt gearbeitet haben, die ich fragen konnte, ey, kann ich mal mit deinem Vater reden, der Jura vor 20 Jahren studiert hat und da gearbeitet hat, ob der mir ein paar Tipps geben kann. Ich hatte echt Glück, dass ich solche Leute kennengelernt habe, die mir auch dann geholfen haben. Aber davor kannte ich auch niemanden. Und ja, das ist auch so ein bisschen Community Building, würde ich mal sagen. Einfach weil, ja, wenn du der Einzigste von vielen bist, ist es einfacher, als wenn du der Einzigste bist und irgendwie niemand so aussieht wie du. Ja. Es gibt einfach so kleine Dinge, so Mikroaggressionen, die passieren, wo du dann denkst, okay, ich sag jetzt nichts, ich halte jetzt meine Klappe.
Ja.
Aber wenn es jetzt noch einen anderen schwarzen Anwalt gibt, dann gehe ich halt zu dem und sage, ey, weißt du, was gerade eben passiert ist? Es ist einfach so, dieses Austauschen und Erfahrungen auszutauschen, ist total wichtig. Und ich glaube, das ist in jedem Job so.
Absolut. Also gerade, weil du von den Hürden gesprochen hast, die man hat, ist das ja nochmal gerade dieser Netzwerken-Teil, ne? Also man mischt sich einfach in Gruppen und so, ne? Diesen Mut allein zu haben, wir wissen ja alle, wie so Social Anxiety eines der größten Ängste ist, die wir als Menschen einfach haben, egal wie wir aussehen. Und dann hast du das auch nochmal doppelt so drei oder dreifach so viel, wenn du nur in einer Umgebung bist, in der niemand so ist wie du, ne? Und das ja geht ja in alle Richtungen. Oder aussieht wie du. Und das dann nochmal erstmal überwinden, dann nochmal die Social Anxiety überwinden. Das sind alles so zusätzliche Hürden, ne, über die man sich nicht so viel Gedanken macht, wenn man nichts mit denen zu tun hat. Und das ist ja dann auch wieder so ein universelles Ding, ne? Daher verstehe ich total, was du sagst, denn es ist einfacher, der Einzige unter vielen zu sein, die auch anders sind, sag ich mal, oder die einzigen sind. Sehr, sehr interessant, wie wir da so als Menschen ticken. Ne? Hier in Deutschland ist es ja auch spannend, weil du hast ja auch nochmal das Sprachthema, weil das auch nochmal so ein, also da ist man sehr, sehr, sehr bewusst mit dieser Sprache, weil einfach die Kultur so ausgelegt ist, dass du sehr darauf achtest. Das heißt, das ist auch nochmal eine zusätzliche Hürde, ne? Das ist total, total interessant.
Und ich glaube, was noch dazu kommt, vor allem in Deutschland, ist halt diese regionalen Unterschiede mit Dialekten und dies, das. Also ich kann jetzt, wie gesagt, ich bin in Karlsruhe aufgewachsen und ich habe jetzt nicht so einen richtig starken badischen Dialekt, aber ich verstehe es halt. Ich kann auch badisch babbeln, weißt du? Das geht ganz einfach. Aber das sind halt auch so Unterschiede, weil ich kann jetzt in irgendein kleines Dorf im Schwarzwald fahren und da habe ich dann auch ich Probleme, manchmal was zu verstehen. Und die Leute wissen dann halt sofort, oh, der spricht ein bisschen anders oder der spricht nur Hochdeutsch, der kommt nicht von hier. Das sind diese kleinen Unterschiede, die halt sofort auffallen dann.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Wenn man so im hessischen Bereich ist allein schon oder in Köln, ne, und man kommt aus Hamburg, das hört man einem scheinbar einfach an.
Ich als Kind sind wir von Karlsruhe nach Mannheim gezogen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und das sind, ja, keine Ahnung, 80 Kilometer oder so.
Ist man sich gar nicht so bewusst, ne? Und dann kommen wir auch noch zu dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, nämlich die Dinge, die einem so nicht bewusst sind von innen, die aber nach außen total stark irgendwie kommuniziert, propagiert werden. Was sind so Dinge, die dir aufgefallen sind jetzt im Vergleich, nachdem du ein paar Jahre jetzt in Amerika gelebt hast und das Bild eines Deutschlands sozusagen siehst? Warum hast du gesagt, dass das anders ist, als es in der Realität sein würde?
Ja, also ich glaube einfach nur aus meinen Erfahrungen, dass ich jetzt sehr viele Leute, vor allem in Amerika, so sehr viele Einwanderer kennen. Und die meisten, ich würde mal behaupten, dass viele Leute, die zum Beispiel jetzt nach Amerika ziehen, aus Orten kommen, wo es halt sehr, sehr, sehr viel schwerer war, ist, irgendwie nach oben zu kommen oder halt einfach in Sicherheit zu leben und solche Dinge. Also ich kenne viele Leute aus Lateinamerika, die vor so Ganggewalt geflohen sind und solche Sachen, wo ich mir dann denke, ja, okay, also in Deutschland war es eigentlich sehr angenehm. Und auch im Vergleich zu Amerika finde ich, dass es in Deutschland sehr angenehm ist. Mhm. Also ich meine, ob es jetzt ist, einfach die Arbeitswelt, ich meine, in Amerika, ich habe zum Beispiel bei meinem Job 20 Urlaubstage und das wird hier als Luxus angesehen. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland, wenn du nur 20 Urlaubstage hast, dann ist es eher unnormal.
Ja.
Einfach solche Sachen, wo auch, ja, ich glaube,
gesetzlich anders geregelt, ja.
Ja, genau. Oder auch Krankenversicherung, ein Riesenthema in Amerika. Also ich glaube, es ist manchmal sehr schwer, sich aus deutscher Sicht vorzustellen, wie es ist. Klar, manchmal muss man in Deutschland ziemlich lange auf einen Arzttermin warten, aber in Amerika kriegst du den vielleicht morgen, aber wenn du keine Krankenversicherung hast und unbedingt jetzt dein gebrochenes Bein in Gips packen müssen, dann kostet es halt vielleicht 3.000, 4.000 Dollar und viele Leute müssen dann auch sogar dafür einen Kredit aufnehmen. Also ich erinnere mich an eine Story, wo ich in Texas Fußball gespielt habe und ein Spieler, der mit mexikanischem Hintergrund war, hat sich irgendwie verletzt und es sah schon sehr, sehr schlimm aus und die Leute um ihn herum wollten einen Krankenwagen rufen und er hat gefleht, dass sie keinen Krankenwagen rufen, weil er dann knapp 10.000 Dollar zahlen muss und es unbedingt nicht machen wollte und dann gesagt hat, ey, fahrt mich einfach nach Hause, morgen gehe ich zu so einem Arzt, der viel Immigranten hilft und der macht es unter dem Tisch, weil ich kann mir das nicht leisten, jetzt ins Krankenhaus zu gehen, egal wie schlimm die Verletzung ist. Also solche Sachen,
heftig,
da stelle ich mir so vor, so dieses, ja, in Deutschland gibt es halt bestimmte, so ein, ja, ein Staat, der halt auch, ja, für die Leute irgendwie da ist. Und Amerika hat halt diese Sicht, ja, der Staat, den gibt es, aber mit dem will ich nichts zu tun haben. Der soll auch nichts für mich machen. Das ist, also ich würde mal behaupten, dass es schon die vorherrschende Meinung irgendwie ist, wo man sich dann denkt, ja, ich will jetzt nicht, dass der Staat das bereitstellt, sondern ich will das halt machen. Aber die Leute, die sich halt das nicht leisten können, die bleiben dann halt hinten dran und für die ist es richtig, richtig schwer. Mhm. Also irgendwie in Amerika kannst du schon richtig hoch aufsteigen, aber die Fallhöhe ist halt auch extrem tief dann.
Ja, ja, sehr, sehr interessant. Also auch gerade diese maximale Gestaltungsmöglichkeit des Lebens, ne, die ist ja enorm. Also gehst ja ins Unendliche in Amerika, da kannst du ja machen, was du willst sozusagen, sein, was du willst, sagen, was du willst, ne, tun, was du willst, wie auch immer. Und dann hast du hier auf der Seite eben nicht so viele Möglichkeiten. Dafür hast aber ein sehr, sehr starkes Auffangbecken, ne? Also, ich weiß noch genau, was ich mich selbstständig gemacht habe und da überlegt habe, das zu tun. Ich glaube, alle haben mir gesagt, ja, probier's doch einfach, weil wenn es nicht passt, dann passt es nicht und dann gehst du halt wieder in dein Angestelltenverhältnis, weil du kriegst dann vielleicht Arbeitslosengeld, wenn du nicht genug Einnahmen hast oder ne, du musst einfach da anklopfen und die helfen dir, einen neuen Job zu finden. Also, und ich dachte so, stimmt. Ich hatte mich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, weil ich immer angestellt war. Ne? Ich musste mir darüber keine Gedanken machen, ob es klappt oder nicht in der Hinsicht. Und das ist auch so ein Thema, ne? Wenn es nicht klappt, wenn du gefeuert wirst, ne, oder entlassen wirst oder wenn du selber kündigst sogar, ne? Ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du irgendwie 3 Monate lang kein Arbeitslosengeld bekommst und danach kriegst du wieder Arbeitslosengeld.
Ja, und sowas wie Kündigungsschutz gibt es in Amerika auch nicht. Also ich könnte jetzt von heute auf morgen meinen Job verlieren und dann stehe ich halt so da. Das ist ganz normal hier. Und ich glaube, ja, aus deutscher Sicht ist es, glaube ich, unvorstellbar, sowas. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von Probezeit, sondern ich könnte jetzt 20 Jahre in einem Unternehmen arbeiten und die sagen morgen tschüss, viel Spaß.
Heftig.
Ich würde auch sagen, etwas, was mir aufgefallen ist, vor allem während der Corona-Pandemie, war, also ich bin März 2020 während einer Woche Semesterferien nach Deutschland geflogen und bin angekommen und auf einmal waren die Grenzen dicht und ich war erstmal fast ein Jahr lang wieder in Deutschland. Und da ist mir total aufgefallen, dass ja, Angela Merkel damals, glaube ich, viel von Solidarität gesprochen hat und wir müssen doch zu Hause bleiben und dies und das machen. Und die Leute generell in den ersten 6 Monaten auch genau das gemacht haben. Und dann gesagt haben, okay, wir bleiben zu Hause, wir schützen jetzt die ältere Leute und dies und das. Ja. Und in Amerika war das genau das Gegenteil. Also da gab es ja in Florida, so haben die Leute am Strand gefeiert, während in New York die Leute sich verbarrikadiert haben in ihren Wohnungen. Mhm. Und es gab halt dieses Gemeinschaftsgefühl von, oh, wir machen es jetzt zusammen, existiert einfach nicht wirklich in Amerika, würde ich sagen.
Mhm. Wow. Und das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Also ich finde, diese Vergleiche helfen total, einem selbst wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, ne? Und zu verstehen, okay, sag mal, wo sind die hier jetzt eigentlich? Weil ich weiß noch, ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem Podcast-Gast und sie meinte, dass wir jetzt durch den Rechtsruck, der jetzt ja auch sehr, sehr stark geworden ist hier in Deutschland, oder zumindest sehr sichtbar, dass sie verschiedene Meinungen hat, weil die auch in der Politik unterwegs ist. Und sie sagte dann, viele Leute haben Angst und sagen sich, was passiert jetzt? Und sollen wir überhaupt noch irgendwas machen? Weil die scheinen ja immer stärker zu werden und ich wandere aus und so Sachen. Und dann gibt's Leute, die ihr gesagt haben, naja, gut, also es könnte ja wohl echt ein bisschen schlimmer sein, ne? Dass hier irgendwie Leute, keine Ahnung, dass wir jetzt nicht hier hungern müssen oder wir nicht, weil wir, keine Ahnung, gewisse Sachen tragen, nicht umgebracht werden oder sowas oder gewisse Sachen nicht tragen, wie auch immer. Und sich das mal so vor Augen führen, ne? Und zu gucken, worüber beschweren wir uns am Ende des Tages wirklich, ne? Also ja. Was ist genau das Thema? Und es hilft, diese Frage zu beantworten, wenn man diese Vergleiche auch sieht. Ne? Also man sagt ja ganz oft, vergleich dich nicht und so weiter. Und ganz oft, weil man vielleicht sich denkt, naja, bei den anderen ist es nicht so schlimm oder bei uns ist es nicht so cool oder wie auch immer. Aber wenn man sich diese Vergleiche vor Augen führt, um eine gewisse Frage zu beantworten. Ne? Also was ist das Thema gerade bei uns? Worüber sollten wir uns wirklich unterhalten? Was sollte wirklich unsere Zeit und Energie in Anspruch nehmen, dann hilft es absolut, solche Dinge mal sich durch den Kopf gehen zu lassen. Ne?
Ja, und ich glaube, vor allem jetzt, wo du es auch gerade erwähnt hast, zum Beispiel der Rechtsruck, das ist ja jetzt auch nicht ein nur auf Deutschland bezogenes Phänomen. Mhm. Also Rechtsruck gibt es überall in Europa zurzeit, in Amerika natürlich schon seit 2016 und eventuell auch wieder dieses Jahr. Mhm. Aber ich glaube, das ist eher etwas, was auf ja, globale Ursachen zurückführt. Mhm. Klar manifestiert sich das ja dann anders vor Ort und Leute haben auch spezielle Probleme und Sachen, die ja, vielleicht auch mit ein Grund dafür sind. Aber generell würde ich mal sagen, dass es eher ein weltweites Phänomen ist und ja, ich glaube jetzt nicht, dass es mehr rassistische Leute in Deutschland gibt als vor 20 Jahren. Mhm. Ich glaube, es gibt einfach bestimmte Gründe, warum Leute mit der Politik nicht zufrieden sind, egal ob das jetzt ja, Wirtschaftspolitik oder was auch immer ist. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was nicht weggehen wird. Und ja, wenn wir uns nicht vor Augen halten, dass ja, es gibt halt Probleme wie Erderwärmung und Klimakrise, die sowas halt auch noch verstärkt und auch in der Zukunft. Also ich glaube, wir stehen eher am Anfang von sehr viel Erneuerung ist das falsche Wort, aber ich glaube, ja, die nächsten 20, 30 Jahre werden viel Umbrechung mit sich bringen und ich glaube, wir stehen erst am Anfang davon und sich jetzt total abzuschotten und zu sagen, ey, wir machen das nicht, bringt auch nicht viel. Und vor allem aus europäischer Sicht finde ich, das ist halt ziemlich einfach zu sagen, oh, wir wollen jetzt keine Flüchtlinge reinlassen zum Beispiel,
ja,
wenn Europa eigentlich der Grund dafür ist, dass es so viel Ungleichheit in der Welt gibt. Also das ist ja
so wichtig, was du sagst, ne? Also die Vogelperspektive einnehmen, ne? Und mal gucken, auch da, worüber unterhalten wir uns ja eigentlich? Weil wir, also das ist so wichtig, dass du dieses globale Problem erwähnst, weil die Menschen, ich mag das immer wieder sagen, ich weiß nicht mehr, von wem ich das habe, aber ich glaube, ein paar Podcast-Gäste haben das gesagt, nämlich Menschen, die flüchten ja nicht, weil sie Lust darauf haben, ne? Also die sind ja nicht hier, weil sie sich denken, boah, ich hatte einfach Bock, so ein paar Wochen, Monate durch den Ozean oder ne, irgendwie hier mir den Arsch abzurackern sozusagen, mir Geld zusammenzusparen, um keine Ahnung was für eine Reise hinter mich zu lassen. Also die wenigsten Menschen haben Lust darauf, ihre Heimatländer zu verlassen. Und man sollte sich fragen, warum diese Menschen das tun. Na, also woher kommt das? Und nicht da enden, dass es vielleicht nichts auf kein Essen auf dem Teller gibt, ne? Sondern warum gibt es kein Essen auf dem Teller? Also so lange warum fragen, bis man wirklich zum Ursprung gekommen ist und verstanden hat, wie man selber vielleicht damit in Verbindung kommen könnte, ne? Das ist so spannend, wie man sich da so selbst komplett außen vor lässt, ne? Und den Finger auf die anderen zeigt und nicht bemerkt, dass drei Finger zurückzeigen auf einen selbst, ne? Und ja, was das zu bedeuten hat, ne? Also so, so wichtig. Und ich danke dir, dass du das erwähnt hast, ne? Also Armut und Kriege und so weiter und so fort. Ja, warum flüchten die denn alle? Warum bekriegen die sich denn alle in ihren Ländern? In Anführungsstrichen.
Und es ist ja nicht nur die historische Perspektive, sondern klar, wenn man einen Kontinent zum Beispiel über Jahrhunderte lang ausbeutet und dann anstatt echt Wiedergutmachung zu betreiben, dann noch Waffen zum Beispiel dorthin exportiert, dann macht man das Problem ja nur noch größer. Also ich bin eher dann von der Sicht, dass man sich dann nicht beschweren kann, wenn die Leute dann halt zu dir kommen und sagen, hey, hier bin ich, weil dort, wo ich herkomme, kann ich nicht mehr leben, dadurch das, was dein Land jetzt hier auch angerichtet hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, was ich glaube, in Deutschland mehr diskutiert wird in den letzten paar Jahren, aber trotzdem noch nicht genug.
Ja, überhaupt nicht genug und auch nicht genug Menschen, die dahin hören. Auch weil, also du hast mich gerade auf einen Gedanken gebracht, nämlich dieses, ich will jetzt auch ein Stück vom Kuchen haben, ne? Also, weil man muss sich mal vorstellen, man lebt in so viel Wohlstand und muss gar nicht darüber nachdenken, ob man jetzt morgen frühstückt oder nicht, ne? Sondern, oh, ich möchte lieber nicht das essen oder nicht das essen. Und das schon seit so geraumer Zeit. Und gleichzeitig ist auf der anderen Seite der Welt, wie oft sieht man diese Werbung von Spende hierhin und verändere das Leben eines armen schwarzen Kindes durch deine 5 Euro im Monat, ne? Also seit, ich weiß nicht wie lange man diese Werbung sieht, ja, und es hört nicht auf und du denkst dir so, was ist da schief, ne? Also wie kann es sein, dass immer noch diese Schere herrscht, dass ich jeden Tag immer noch meine fette Butter auf dem Brot kriege und gleichzeitig dieser eine Mensch 5 Euro braucht, um irgendwie, keine Ahnung, zur Schule zu gehen oder sowas, ne? Also sich da auch mal die Frage zu stellen, ne? Was passiert in zwischen diesen beiden Welten? Wie kann das sein? Und vielleicht ist das Problem nicht dieser Mensch, der Hunger hat, ne? Und einfach nur versucht zu essen, genauso wie du auch, sondern da sind vielleicht ein bisschen andere Energien und Mächte im Spiel.
Ja, also genau, und genau, was du vor gerade eben auch erwähnt hast, also ich glaube, kein Mensch flüchtet, weil er jetzt unbedingt in Deutschland leben will. Also wenn ich aus einer komplett anderen Kultur komme und alles anders kenne, dann würde ich auch gern da bleiben, wo ich bin und wo ich mich wohl und zu Hause fühle.
Ja.
Und ich würde, also wenn ich jetzt in Syrien aufgewachsen wäre, ich glaube, kein Syrer wollte jetzt unbedingt in Bremen oder so wohnen und dann von irgendeinem deutschen Rentner hören, oh, lern mal Deutsch und mach dies und das. Also ich glaube, das war jetzt nicht in der Lebensplanung von dem Menschen unbedingt vorgesehen.
Ja. Richtig, richtig. Sehr interessant. Und wenn du jetzt zum Beispiel an deine deinen Werdegang denkst bis hierhin, würdest du sagen, ich werde wieder zurück nach Deutschland gehen? Was ist so dein persönlicher Standpunkt?
Ja, ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ich habe jetzt keine konkreten Pläne, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich vorhabe, irgendwann in den nächsten 5-10 Jahren, könnte ich mir schon gut vorstellen. Und ich glaube, es hat mehrere Gründe, jetzt aus meiner Perspektive zum Beispiel. Mhm. Ich finde einfach, dass am Ende des Tages ist es doch schön, in Deutschland aufzuwachsen als Kind. Also die Kindheit finde ich ziemlich schön, weil es fängt an mit in Amerika, wenn du jetzt nicht gerade in einer großen Stadt wie New York City oder San Francisco wohnst, die so mit die einfachsten Städte sind, die europäischen amerikanischen Städte sind. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade dort aufwächst, dann bist du doch irgendwie sehr, sehr behütet in irgendeinem Suburb, wo du dann echt nur von deinen Eltern rumgefahren wirst oder mit dem Schulbus durchkommst. Also ich habe es geliebt als kleines Kind, also was als kleines Kind, vielleicht als 10-Jähriger mit meinen Freunden mal durch die Nachbarschaft zu ziehen oder in die Stadt zu gehen und neue Erfahrungen zu machen und einfach so dieses zur Eigenständigkeit erzogen zu werden. Mhm. Und ich glaube, das gibt's in Amerika jetzt nicht wirklich. Und ich habe auch zum Beispiel mit meiner Partnerin darüber geredet, in Amerika ist es halt für Eltern auch echt schwer, ihre Kinder in die Schule zu schicken, ohne Angst zu haben, dass es eine Schießerei gibt. Als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, fand ich das echt krass. Zum Beispiel an meinem ersten Tag in Texas musste ich durch diese Metalldetektoren in der Schule laufen und habe mir erstmal gedacht, wo bin ich hier gelandet? Wie am Flughafen. Wow. Es gibt jede Highschool in Amerika, hat Polizisten, die in der Highschool stationiert sind. Die Schulbezirke haben ihre eigene Polizei, die separat von der Polizei der Stadt ist. Halt solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, also das ist jetzt nicht unbedingt das Umfeld, wo du aufwachsen willst. Also so etwas als normal zu empfinden. Und damit habe ich halt meine Probleme. Und so irgendwann in der Zukunft, wenn ich selber mal Kinder habe, hätte ich gern, dass die ja doch irgendwie aufwachsen und dass ich zu denen sagen kann, ey, hier fahr mit dem Fahrrad zum Fußballtraining und mach dies und das. Sowas existiert nicht wirklich in Amerika. Und außer in so Städten wie New York, aber da gibt's dann wieder völlig andere Probleme, über die du dir Sorgen machen musst. Mhm. Also aus der Sicht schon, also aus der persönlichen Lebensplanung könnte ich mir das natürlich total vorstellen. Ich glaube auch so als, ja, ich finde, am Ende des Tages bin ich in Deutschland aufgewachsen und für mich war das halt immer normal. Mhm. Und ich finde, es ist auch irgendwie angenehmer, so vom Karriereweg her macht Amerika total Sinn. Du kannst bis nach ganz oben es schaffen, wenn du unbedingt willst. Mhm. Aber ich finde, in Deutschland kannst du doch ein bisschen gemütlicher leben.
Ja.
Und musst dir jetzt nicht unbedingt Sorgen um 1000 verschiedene Sachen machen. Mhm. Ich glaube, das ist halt, ich bin so eine Person, die gerne Zeit mit der Familie verbringt. Und ich glaube, das wird in Deutschland auch ein bisschen mehr wertgeschätzt einfach.
Ja, also ich kann dir, also ich denke an verschiedene Dinge jetzt. Also einmal habe ich gedacht an meine Zeit in Dublin. Ich habe ja ein paar Jahre in Dublin gelebt und für mich war das wie so ein Mini-New York, weil es auch absolut ein Melting Pot of People war. Du hast am Anfang gesagt, du gehst durch die Straßen und hörst irgendwie 20 Sprachen. Genauso habe ich mich auch gefühlt in Dublin, in Irland. Englischsprachig, super viele internationale Unternehmen dort, ist halt ein Steuerparadies. Ich weiß nicht, ob es doch immer so ist, aber zumindest als ich da gearbeitet habe, für so viele Unternehmen, also wirklich weltweit. Und da eben diese Erfahrung sammeln zu dürfen mit so viel Multikulturalität, das öffnet einen extrem die Augen. Also nochmal mehr als nur in Anführungsstrichen zu reisen. Weil du reist in eine gewisse Gegend und da hast du natürlich vielleicht hier und da ein bisschen Tourismus und unterschiedliche Menschen und so weiter. Aber in einem Land, in dem es auch wirtschaftlich so bunt ist, das hast du halt nicht an super vielen Orten. Und da mal wirklich einzutauchen, das macht einen Riesenunterschied. Auch für die Karriere, ne? Wie du gerade gesagt hast, total. Also mega Pluspunkt für jeden, der sich denkt, boah, ich muss hier jetzt mal irgendwie meinen Lebenslauf aufpeppen. gehe in eine sehr internationale Stadt und versuche da mal einzutauchen. Also beruflich, ja, genau. Das, ne? Absolute
Empfehlung.
Das würde
ich auch jedem Hörer empfehlen. Mhm. Also ich habe auch man kann auch ein Auslandssemester im Studium zum Beispiel machen. Ich war auch 6 Monate in London und es war nochmal eine komplett andere Erfahrung.
Mhm.
Und vor allem, wenn du dann halt dort arbeitest und studierst und dir dann halt, wie du sagst, richtig eintauchst und dann siehst, oh, es geht auch anders, wie ich es gewohnt bin. Und wenn man das nicht macht, also ich bin immer noch mit meinen Freunden von der Grundschule in Karlsruhe befreundet und ich sehe die auch immer wieder. Und es ist halt auch sehr interessant manchmal zu sehen, wie sich die Perspektiven einfach ändern. Klar, wenn du jetzt dein ganzes Leben lang in einer Stadt wohnst, hast du eine bestimmte Perspektive und ja, du denkst dir halt, so, so und so werden jetzt Dinge gemacht. Aber wenn du dann das nochmal aus einer komplett anderen Perspektive siehst, dann kannst du dir denken, okay, es geht auch besser oder es geht auch schlechter.
Mhm.
Und einfach dieser Unterschied, man lernt halt auch, und ich glaube, das ist, was ich über Deutschland gelernt habe, ist, dass ich bestimmte Sachen jetzt auf einmal richtig wertschätze. Egal, es könnten auch super kleine Dinge sein, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, das allererste, was ich mache, ist am Flughafen mir eine Brezel kaufen. Also so kleine Sachen, so gebackene Sachen. Für mich ist das ein Paradies. Ich glaube, wie oft war ich schon beim Bäcker und habe, keine Ahnung, eine Tüte für 20 Euro gekauft, einfach nur, weil ich so lange kein richtiges Brot mehr hatte.
Ja.
So kleine Unterschiede, wo man dann denkt, okay, es gibt Sachen, die könnten viel schlechter sein.
Ja, das ist wirklich so. Also wirklich. Und ich weiß auch genau, als ich zurückkam nach Deutschland aus Dublin, da habe ich mich über die Bahn total gefreut. Also in Dublin hast du auch Public Transport, also öffentliche Verkehrsmittel. Aber da kommt die halt extrem also die kann mal kommen und mal halt auch nicht. Und die Leute finden das total okay. Alle sind extrem, ja, wie soll ich sagen, laid back, also sehr easy, ne, also regen sich nicht auf, sehr locker, ja. Und entsprechend aber auch die Menschen, die arbeiten, also in der Öffentlichkeit, das heißt Busfahrer, der kommt mal vielleicht so spät, aber ist total okay, ist super gut gelaunt und so. Und auch die Lokführer oder was, ne, die kommen oder manchmal kommen sie nicht, kommen zu spät und so weiter. Und oder die Tram, Taxi, also wirklich alles, ne. Und dann kam ich nach Deutschland zurück und habe gemerkt, boah, die Bahn, die ist ja, ich hatte da vergessen, wie schnell, also alle 5 Minuten, dann ständig pünktlich, ne, 1-2 Minuten, also da, die siehst du gar nicht mehr. Du siehst diese 1-2 Minuten Verspätung nicht mehr.
Und ich glaube, jetzt werden wir ziemlich kontrovers hier. Ich glaube, wir sind die Ersten, die die Deutsche Bahn loben.
Ja, genau. Ich wollt mit der gleich loslegen. Ich bin jetzt sehr, sehr oft gefahren mit der Deutschen Bahn und habe gemerkt, wie ich wieder anfing, mich total darüber aufzuregen, dass sie zu spät kommt, ne? Oder mal ausfällt oder sowas. Und jetzt muss ich halt eben genau daran denken, dass ich das noch gelobt hatte, als ich wieder zurück nach Deutschland kam, ne? Also ist das nicht interessant?
Es ist auch so ein großer Unterschied. Also klar, zum Beispiel jetzt, ich will jetzt nicht die Deutsche Bahn verteidigen, aber man kann sich halt in Deutschland jetzt in Berlin in eine Bahn setzen oder einen Bus setzen, zum Hauptbahnhof fahren und dann mit der Bahn irgendwie quer durchs Land fahren oder auch bis nach Paris kommen oder so.
Richtig.
Aber hier in Amerika, also ich sitze jetzt gerade zum Beispiel in Miami, ich komme hier nicht mal, keine Ahnung, zum nächsten Laden, ohne mir jetzt ein Taxi zu rufen, weil es einfach dieses Infrastruktur nicht gibt. Und es gibt dir halt auch dieses Gefühl von, ich kann halt auch jetzt einfach egal wohin. Und ich bin jetzt nicht auf jemanden anderen angewiesen und muss jetzt, keine Ahnung, ich brauche ein Auto, ich brauche dies, ich brauche das, sondern ich kann einfach los und komme dann an dem Ziel an.
Ziel. Richtig, ganz genau. Das habe ich in Hamburg auch ganz stark gemerkt, weil du hast ja alle möglichen Möglichkeiten, ne? Wenn du die Bahn verpasst, dann nimmst du, weiß ich nicht, die U-Bahn. Wenn du die U-Bahn verpasst oder nicht nehmen kannst, nimmst du den Bus. Dann gibt's ein Fahrrad. Dann gibt's Roller mittlerweile, ja?
Roller.
Oder irgendwie kleine Kick-Scooter oder so. Wenn du das nicht hast, dann hast du kleine Carsharing-Möglichkeiten. Also du hast so viele Optionen. Allein die Tatsache, dass du Fahrrad fahren kannst, ja, weil in Amerika, ich war ja auch ein paar Mal dort, du fährst ja Ewigkeiten mit dem Fahrrad oder, also, das sind, ich liebe es, dass wir über diese Dinge sprechen, weil ich glaube, wir machen das viel zu selten. Also wenn sich über diese Kleinigkeiten des Lebens mal Gedanken machen und zu schauen, was habe ich eigentlich alles? Was steht mir zur Verfügung? Welche Möglichkeiten habe ich? Ne? Selbst wenn meine Bahn gerade verspätet ist oder storniert wurde oder ne, ich eine Stunde warten muss, dann kann ich mich in einer U-Bahn-Station oder in einem Hauptbahnhof irgendwo hinsetzen. Ich habe meistens Internet. Ich kann mich irgendwo mein Handy aufladen und noch mit anderen kommunizieren. Ich hab's warm. Ich muss nicht im Regen stehen oder ne. Also das sind auch da wieder so viele Kleinigkeiten, über die man nicht nachdenkt, ne, und viel lieber über die Dinge nachdenkt, die halt nicht so cool sind. Und das ja auf allen möglichen Ebenen, ne? Also selbst, ich habe dich ja auch gefragt, wie ist das für dich als schwarzer Mann? Und es ist ja auch so in Amerika, dass du, ne, wie du gerade gesagt hast, in die Schule gehst, du könntest da einfach erschossen werden, ne? Oder weiß ich nicht, erstochen oder wie auch immer. Du könntest als schwarzer Mann, wie oft sehen wir in den Nachrichten, du bist ein schwarzer Mann, eine schwarze Frau und da kommt jemand, bringt dich einfach um, einfach weil du schwarz bist. Ne? Ja. Also so viele Dinge können passieren und auch in der Hinsicht, dass du gesagt, hey, die und die Möglichkeiten habe ich. Ne? Ich habe diese Menschen gehabt, ich habe Familie gehabt und ich konnte aufgrund dessen diese und diese Dinge erreichen. Natürlich hättest du auch sagen können, naja, als schwarzer Mann, wie du es wahrscheinlich kennst, ist es jetzt nicht so safe, ne? Und ich muss Angst davor haben, irgendwie jeden Tag, dass da jemand mit einer Knarre vorbeikommt. Aber man kann genauso gut auch anders denken, ne?
Ja, eben, genau. Und ich meine, wir haben den Podcast mit, ich habe angefangen mit der Story von, ja, wie eine ältere Dame mir in die Haare gegriffen hat. So, dieser Alltagsrassismus, der ist halt auch komplett anders. Und ich will das jetzt auch nicht minimieren, dass es das in Deutschland nicht gibt, aber es äußert sich halt total anders. Mhm. Ich meine, es war für mich in Amerika schon so, dass, ja, also so physisch bedroht von irgendwie der Staatsgewalt habe ich mich viel mehr in Amerika gefühlt, als ich das jemals in Deutschland hatte. Mhm. Ich glaube, ich wurde in Texas mehrmals aus dem Verkehr gezogen, mitten in der Nacht oder wo dann 3-4 Polizeiautos auf einmal auf dich zulaufen mit gezogenen Waffen und du denkst dir so, hey, was habe ich gemacht, wow, außer dass ich jetzt ein schwarzer Mann bin?
Yeah.
Und ich weiß, zu dem Zeitpunkt war ich sogar noch ein Schüler in der Highschool. Mm. Solche Erfahrungen, wo du dir dann echt denkst so, ey, es könnte jetzt eine falsche Bewegung und es ist alles aus.
Yeah.
Und ja, also solche Sachen, wo die kann man sich nicht wirklich vorstellen, außer man erlebt sie. Und wenn man sie dann richtig erlebt hat, dann denkt man sich, okay, es geht auch besser.
Absolut. Oder es ist besser, ne? Das ist das ja auch. Es ist gut, so wie es ist. Und natürlich kann es immer besser gehen. Und da vielleicht aber auch erstmal ansetzen, da wo man ist, ne? Und das vielleicht erst einmal. Ja, auch da eintauchen, ne? Und gucken, was hat man und was kann man daraus machen. Sehr, sehr cool, Marvin. Und danke, dass du uns hilfst, uns nochmal daran zu erinnern, wirklich zu schauen, was hat man eigentlich wirklich. Und auch da, gerade für Menschen, die so an Berufsbilder denken und wo man was machen kann, sich trauen, nach draußen zu gehen, in die Welt hinaus wirklich eintauchen und so wirklich diese jungen Jahre auch auszunutzen, die man hat, ne, die Energie, und dann eben wieder schauen, okay, wo will man es dann später gemütlich haben, wie du gesagt hast, und sich da auch ganz bewusst entscheiden.
Einfach mal die Perspektive wechseln.
Ja. Absolut. Das hast du ja wirklich wortwörtlich gemacht. Die Perspektive wechseln. Sehr, sehr schön. Wenn du jetzt mal an andere junge, schwarze Menschen, gerade in Deutschland, aber vielleicht auch in Amerika denkst, und so aus deinen Erfahrungen und deinen Erfahrungsschatz schöpfen würdest, was kannst du so an drei Sachen für unsere Zuhörenden mitgeben?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass, und ich glaube, dieser Podcast zum Beispiel trägt da schon gut dazu bei, einfach sich mal zu wissen, dass man nicht der Einzige ist und man nicht alleine ist. ich habe auch jetzt in den letzten Jahren so viele erfolgreiche junge schwarze Menschen aus Deutschland kennengelernt. Und ich glaube, öfters hat es einfach gefehlt, also an einer Plattform gefehlt, wo wir uns so connecten konnten und wo du halt die Erfahrung austauschen konntest. Ich glaube, mittlerweile gibt es viel mehr Optionen und ja, auch viel mehr junge schwarze Menschen einfach in Deutschland. Und ich glaube, es ist eine richtig, richtig gute Möglichkeit jetzt, einfach für die Zukunft auch was aufzubauen. So richtige Community von jetzt auch jungen schwarzen Leuten in Deutschland, die auch in Deutschland aufgewachsen sind und jetzt nicht vielleicht, also ich glaube, öfters ist dieser Stereotyp, ja, wenn du schwarz bist, dann bist du jetzt irgendwie so fresh off the boat oder so, sagen die Amis. Yeah. Also ich bin irgendwie jetzt gerade hergekommen, sondern nein, es gibt auch junge schwarze Leute, die hier in Deutschland geboren sind, die sehen sich als Deutsche, die wollen hier leben und wollen hier auch Karriere machen und Familie gründen und dies, das. Und ich glaube, wir haben jetzt echt so eine Möglichkeit, die wir nutzen können, einfach um das auch ein bisschen, dieses Community-Building voranzutreiben. Also einfach nicht, ich würde mal sagen, man sollte nicht Angst haben, dass man das total alleine machen muss, weil es gibt Leute, und die das schon gemacht haben. Und ich glaube, die meisten Leute, die würden auf jeden Fall gerne ihre Erfahrung austauschen. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, hab keine Angst, einfach mal eine E-Mail zu schreiben oder jemanden anzurufen oder zu klopfen oder jemanden anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, dass du das und das schon in deinem Leben gemacht hast. Kannst du mir vielleicht ein bisschen deine Erfahrungen austauschen und, keine Ahnung, können wir uns einen Kaffee holen und eine halbe Stunde drüber reden? Mhm. Weil das sind so Sachen, die einem wirklich, wirklich weiterhelfen können. Und man weiß nie, wen man kennenlernt und was sich daraus entwickelt. Das habe ich so oft in meinem Leben jetzt schon gehabt, wo ich gedacht habe, ey, was für ein Zufall. Ich habe jetzt die Person zufällig angesprochen und, keine Ahnung, die hat mir jemand anderen vorgestellt und jetzt habe ich irgendwie ein Jobinterview, also ein Vorstellungsgespräch bei dieser und der Firma und irgendwie, also solche Dinge passieren ständig. Und ich bin eigentlich so eine Person, die total so Social Anxiety hat und Imposter-Syndrom und dies, das, also, aber manchmal muss man einfach über seinen eigenen Schatten stellen und auch wissen, so, man ist dort, wo man im Leben steht, auch wenn man jetzt irgendwie erfolgreich ist, weil man halt hart dafür gearbeitet hat. Und das muss man sich manchmal vor Augen halten, weil ich bin öfters in der Situation, wo ich mir denke, ey, gehöre ich eigentlich hier hin? Also so, was ist eigentlich meine Daseinsberechtigung in diesem Raum? Und manchmal muss man sich dann denken, ey, nee, ich hab hart dafür gearbeitet. Ich gehöre hier hin und das soll mir auch niemand streitig machen.
Ja. Wow. Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr reflektierten Gedanken. Also das Momentum ist so, also genauso wie du es beschrieben hast, ne? Es ist wie, als wärst du immer schon in Deutschland gewesen. Es ist wirklich so. Also, es gibt so viele mehr junge, schwarze Menschen und wir haben so eine Möglichkeit, also wirklich die größte überhaupt, Tolles zu schaffen und für die Gesellschaft zu tun, füreinander zu tun. Und das wünsche ich mir auch, wie du gesagt hast, dass wir das wirklich erkennen und auch nutzen. Also man kann von so vielen lernen, was schon vor der Zeit dieser jungen Generation jetzt passiert ist. Und das darf man nicht verpassen. Also danke, dass du da nochmal dran erinnerst. Und was ich noch sagen wollte zu dem, keine Angst, Leute anzusprechen, ne? Also gerade weil diese soziale Angst so groß ist und wenn ich mich nicht irre, die größte ist, die wir als Menschen haben, ist es total interessant zu sehen, was für ein Segen sich dahinter verbirgt, wenn man diese Angst überwindet, ne? Also wie du gerade gesagt hast, welche Türen sich öffnen können, einfach nur, wenn man sich traut, jemanden anzusprechen und offen und ehrlich einfach sich mitzuteilen, so, ne? Also es geht gar nicht darum, irgendwie jetzt alles aufzupacken oder so und dann zu sagen, boah, so fühle ich mich und keine Ahnung, sondern einfach nur ins Gespräch zu gehen mit jemandem, kann es einfach das gesamte Leben verändern.
Ja. Und öfters ist es ja auch so, dass die Person, die du ansprichst, genau die gleiche Social Anxiety
Richtig.
Hat. Aber wenn du erstmal diesen ersten Schritt machst, dann ist es auf einmal viel einfacher und man ist öfters verwundert, wie offen Leute einem dann gegenüber auch sein können.
Ja, Total, kann ich nur unterstreichen. Und das hilft, glaube ich, auch immer wieder dabei, dann zu verstehen, dass man zum einen, wie du gesagt hast, auch nicht allein ist und auf der anderen Seite eben auch Menschen mehr sieht. Also ich glaube, je mehr Kontakt man mit Menschen hat, desto mehr versteht man Menschen auch und desto mehr kann man eben auch mit Menschen, egal wie die aussehen oder ne, dass man noch mehr bewusster mit seinen Vorurteilen umgeht, ne, und gar nicht mehr so sich so stark von denen leiten lässt, weil haben tun wir sie alle, aber dann vielleicht viel weniger, oh, da ist jetzt ein Syrer oder oh, da ist jetzt ein Schwarzer oder da ist jetzt eine Frau oder wer auch immer, sondern du hast so viele von diesen kennengelernt, dass du einfach weißt, ah ja, okay, ja, und das ist ein anderer Mensch.
Und öfters, es können auch Leute sein, mit denen du vielleicht gar nichts gemein hast. Also ich habe auch zum Beispiel Leute kennengelernt, zum Beispiel Deutsche, die in New York leben, mit denen ich irgendwie ins Gespräch gekommen bin. Und ich habe mir gedacht, so, ey, ich hätte jetzt irgendwie, normalerweise hätte nie mit dir geredet und so.
Ja.
Oder jetzt nicht gedacht, dass du dich auch für mich interessierst. Und dann habe ich muss jetzt zum Beispiel an eine Person denken, die bei den Vereinten Nationen arbeitet. Ich habe die Person kennengelernt, irgendwie auf kuriose Art und Weise und dann später herausgefunden, oh ja, er hat eine schwarze Frau und seine Kinder sind schwarz. Und wow. So, weißt du, das sind so ja. Sachen, die weiß ich nicht, wenn ich jetzt nicht einfach mal irgendwie ins Gespräch komme mit der Person und denke so, okay, wir haben viel mehr gemeinsam, als ich eigentlich vorher gedacht hätte.
Ja. Ja, sehr, sehr cool. Danke für diese Worte, Marvin. Ach, das ist so ein Herzensthemen, besser gesagt, ich könnte noch so viel länger mit dir herumphilosophieren auch und Fragen stellen über die Gedankengänge der Menschen, aber wir müssen zum Ende kommen und ich möchte auf jeden Fall Danke sagen für dieses ja sehr, sehr offene Gespräch auch deiner Seite. Du hast ja wirklich einen sehr spannenden Weg beschritten. Und so gesehen sehr, sehr selten, zumindest in meiner Wahrnehmung und Erfahrung, aber eben ein möglicher Weg. Und das ist auch immer sehr, sehr wichtig im Podcast, dass wir zeigen, welche möglichen Wege es gibt, abseits der möglichen Perspektiven, die man einnehmen kann. Ne? Und dass wir am Ende des Tages wirklich alle von unseren Lebensrealitäten schöpfen und dadurch auch definiert werden. Und eben nicht einzig und allein durch unser Aussehen oder vielleicht auch sogar unsere Herkunft. Ne? Von daher danke für diesen sehr, sehr spannenden Weg, den du aufgezeigt hast. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, bekommst auch du unsere 6 Blitzfragen. Und ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken.
Ich bin bereit.
Spitz oder stumpf?
Spitz.
Tag oder Nacht?
Nacht.
Nach innen oder nach außen?
Nach innen.
Wurzeln oder Früchte?
Früchte.
Nah oder fern?
Fern.
Afrikaner oder Deutscher?
Afrikaner.
Ja?
Ja, wenn ich dazu hinzufügen darf. Ich glaube, mir hat mal jemand in Amerika gesagt, dass es eigentlich egal ist, wie du dich fühlst, also jetzt im Sinne von, ja, wie die Leute, es geht eher darum, wie die Leute dich wahrnehmen. Und das ist auch der Grund, warum jetzt so viele Amerikaner, die jetzt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt halb weiß, halb schwarz, aber ich werde immer als schwarzer Mensch wahrgenommen. Ich werde nie als weißer Mensch wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, das prägt dich auch ein bisschen. Also ich fühle mich natürlich als Deutscher, aber ich fühle mich halt als Afrodeutscher. Mhm. Und jetzt man verinnerlicht auch das irgendwie nach einer Zeit, wo man sich dann denkt, okay, ich überrasche dich jetzt. Also du denkst, ich bin nur Afrikaner, ich erzähle dir jetzt, ich bin auch Deutscher. Ich kann auch beides sein. Ich kann viele Dinge. Ich bin jetzt nicht nur das oder das.
Ja, spannend. Sehr, sehr cool. Auch dieses Bewusstsein zu haben. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Weil die Wurzeln sind ja da, ne? Am Ende des Tages. Und man sieht es ja an den Früchten.
Genau.
Sehr, sehr cool. Danke vielmals, Marvin. Es war mir eine sehr, sehr große Freude. Und ich freue mich sehr auf das Feedback unserer Zuhörenden. Und bin auch überzeugt davon, dass du sehr, sehr viele neue Gedanken und Wege inspiriert hast. Also, Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Überwinde deine soziale Angst, denn hinter deiner Angst verbirgt sich womöglich der größte Durchbruch oder der größte Segen, den du so sehr brauchst. Wie oft vergessen wir, wie gut die Dinge ausgehen könnten, wenn wir uns trauen würden, aufeinander zuzugehen. Die Dinge aus dem positiven, chancengetriebenen Blickwinkeln zu sehen. Marvin erinnert uns daran, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen sollten, solange sie noch da sind. Denn eines ist auch mehr als klar, alles, was wir haben, hat ein Ablaufdatum. Wie schade wäre es, wenn wir den Preis, den diese Dinge gekostet haben, umsonst gezahlt hätten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch gern einen Daumen hoch oder besser ein Follow und teilt sie doch mit anderen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.
Beauty, presence, time, spirit, form, and space.